Grüß Gott und einen guten Tag wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung. Wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz den dritten Teil des Katechismus der katholischen Kirche. Zuerst einmal grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten heute einen weiteren Teil des Glaubensbekenntnisses und sprechen über, ich glaube, die Auferstehung der Toten. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Katechismus vorliegen haben, egal in welcher Ausgabe, ob groß oder als Paperback, dann können Sie wieder mitlesen. Und zwar befinden wir uns mittlerweile auf der Seite 284 und machen heute weiter beim Punkt 988. Wie gesagt, Seite 284, Punkt 988. Und zwar, ich glaube, die Auferstehung der Toten, das ist der Artikel 11. Und wir hören jetzt Punkt 988 und in der Folge 989. Das christliche Credo, das Bekenntnis unseres Glaubens an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und an sein schöpferisches, erlösendes und heiligendes Wirken, gipfelt in der Verkündigung, dass die Toten am Ende der Zeiten auferstehen und dass es ein ewiges Leben gibt. Wir glauben fest und hoffen zuversichtlich, wie Christus wirklich von dem Toten auferstanden ist und für immer lebt, so werden die Gerechten nach ihrem Tod für immer mit dem auferweckten Christus leben und er wird sie am letzten Tag auferwecken. Wie seine, so wird auch unsere Auferstehung das Werk der heiligsten Dreifaltigkeit sein. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Die letzten beiden Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses sind den, den wir jetzt besprechen. Ich glaube, die Auferstehung der Toten und danach dann auch das ewige Leben. Und es sind gleichsam so die beiden Punkte, die uns ausblicken lassen, ausblicken hin auf die Ewigkeit, auf unser ewiges, auf unser letztes, auch auf unser wichtigstes Ziel. Das, was so gleichsam wie ein Anker eigentlich in unserem Leben sein soll. Das, was uns schlussendlich auch Halt und Richtung geben kann. Denn wenn wir diese beiden Punkte beachten, dann bekommt unser Leben eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen Blickwinkel. Dann sehen wir unser Leben eben auch, oder sollen wir es vor allem auch unter dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten, eben die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, das Leben, für das es sich lohnt, sich zu mühen, sich hinzugeben. Es ist aber nicht so, dass, weil wir jetzt eben den Ausblick auf die Ewigkeit haben, dass wir dann nicht mehr auf Erden verwurzelt wären. Ganz im Gegenteil, wenn wir unseren Blick auf den Himmel richten, dann sehen wir die zeitlichen Gegebenheiten, dann sehen wir die Dinge der Welt in ihrem wahren, in ihrem echten Licht. Dann bekommen sie eben den echten Wert. Sonst nehmen wir vielleicht einige Dinge viel zu wichtig, respektive verstricken wir uns in die irdischen Dinge und haben das Gefühl, dass da eben alle Hoffnung liegt. Und wie wir wissen, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, die irdischen Dinge können sehr schnell vergehen. Diese Hoffnung auf Irdisches kann sehr schnell zerschlagen werden. Und wenn wir dann eben nicht unseren Halt in Gott haben, im ewigen Leben, wenn unser Ziel nicht das ewige Leben ist, dann haben wir eben kein Ziel mehr. Dann sind wir ziellos und unser Leben scheint uns dann oftmals auch sinnlos. Das heißt eben, gerade weil wir Menschen sind, die uns freuen auf die Ewigkeit, gerade weil wir Menschen sind, die an die Ewigkeit glauben, an das ewige Leben glauben, an den ewigen Lohn glauben, gerade deshalb mühen wir uns vielleicht noch mehr als die anderen hier und jetzt, hier ganz konkret, denn wir wissen all das, was wir tun, all das, was wir sagen, all das, was wir unterlassen, je nachdem auch, all das hat eine Auswirkung auf unsere ganz persönliche Ewigkeit. Wenn wir jetzt uns um die Liebe zu Gott und zu den Nächsten mühen, so glauben wir, wird Gott das vergelten, wird unsere Ewigkeit eben umso herrlicher, umso schöner sein. Deshalb wollen wir diese Liebe zu Gott, die wir dann in Ewigkeit eins genießen, möchten hier unten auf Erden konkret unter Beweis stellen in der konkreten Nächstenliebe. Weil wir wissen, Gott richtet schlussendlich, Gott wird Rechenschaft ablegen über uns, werden wir dann auch eben sehen beim Sterben in Christus. Uns ist eine bestimmte Frist gesetzt und wir sind in Probezeit hier auf Erden und wir möchten diese Probezeit eben auch mit Bravour bestehen. Wir möchten eben auch der Anschauung Gottes würdig gehalten werden und eben in die ewigen Wohnungen, von denen Jesus spricht, aufgenommen werden. Deshalb mühen wir uns, weil wir eben gerade an das ewige Leben, an die Auferstehung der Toten glauben.
Wir hören weiter. Der Ausdruck Fleisch bezeichnet den Menschen in seiner Schwäche und Sterblichkeit. Auferstehung des Fleisches, wie die Formulierung im apostolischen Glaubensbekenntnis wörtlich lautet, bedeutet somit, dass nach dem Tod nicht nur die unsterbliche Seele weiterlebt, sondern dass auch unsere sterblichen Leiber wieder lebendig werden.
Das werden wir dann nachher auch noch ein bisschen genauer sehen. Eben das, der Artikel des Glaubensbekenntnisses würde eigentlich wörtlich übersetzt heißen, ich glaube, die Auferstehung des Fleisches, eben des Leibes, dass wir glauben, dass uns Jesus eben als ganze Menschen gerettet hat. Das heißt, eben wir Menschen sind aus Seele und Leib. Und Jesus ist für das Heil unserer Seele und für das Heil unseres Leibes gestorben. Im Tod trennt sich die Seele vom Leib und bei der Auferstehung der Toten oder eben bei der Auferstehung des Fleisches, des Leibes, am letzten Tag wird unser Leib wieder mit der Seele vereint werden. Wenn die Seele gerettet ist, wird der Leib auch teilhaben an dieser Rettung, an diesem Heil, an dieser Herrlichkeit. Wenn wir nicht gerettet wurden, weil wir uns von Gott abgewandt haben, dann wird der Leib auch dem entsprechend sein.
Gehen wir weiter mit dem nächsten Punkt, der Punkt 991. Der Glaube an die Auferstehung der Toten war von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Die Auferstehung der Toten ist die Zuversicht der Christen, im Glauben an sie existieren wir. Wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen, wie wir im Korintherbrief hören können.
Warum ist dieser Glaube an die Auferstehung von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens? Man könnte ja denken, ja gut, ob jetzt der Leib eben auch aufersteht oder nicht, spielt ja nicht so eine Rolle. Wichtig ist ja, dass wir einfach irgendwie gerettet werden. Nun, der heilige Paulus sagt aber auch, es ist eben wesentlich die Auferstehung, vor allem die Auferstehung Christi ist wesentlich, denn wenn Christus, wie er sagt, wie wir gehört haben im ersten Korintherbrief, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre das, was Jesus versprochen, verheißen hat, eben Lug und Trug. Dann wäre Jesus, wie die Menschen von damals behauptet haben, wirklich ein Betrüger und ein Lügner. Dann hätte er nur so dergleichen getan, wie er Gott war. Wenn aber Jesus wirklich auferstanden ist, eben auch seinem Leib nach auferstanden ist, dann hat er so gezeigt, dass er wirklich Sohn Gottes ist, dass das, was er sagt, wirklich die Wahrheit ist. Dann hat er eben wirklich den Tod und die Sünde und den Satan besiegt. Dann hat er wirklich das Heil gebracht. Oder anders gesagt, dann dürfen wir seinen Verheißungen, seinen Versprechungen wirklich Glauben schenken. Dann dürfen wir sicher sein, dass was Jesus uns verheißen hat, nämlich eben, dass wenn wir uns mühen um die Liebe zu Gott und den Nächsten, wenn wir verzichten, wenn wir das Kreuz tragen, wenn wir so an seinem Tod teilhaben, indem wir eben auch Abtötung üben in unserem Leib, in unserem Leben, dann werden wir auch den ewigen Lohn dafür bekommen. Dann stimmt das wirklich. Noch etwas anderes, vielleicht Kleines. Oftmals, wenn wir diesen Text bei 1 Korinther 15 lesen, dann denken wir, oder auch je nachdem Theologen denken, auch so, da heißt es eben, wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und dann zieht man, oder ziehen eben selbst Theologen, die denken, dass sie großartig sind, den Schluss, aha, also die Toten, die Auferstehung der Toten, das ist eine Bedingung, damit Christus auferstehen kann. Wenn es heißt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn man das aber ganz logisch betrachtet, eben auch, wie man so schön sagt, formal logisch, dann ist es eben gerade umgekehrt. Eben wenn das so verneint wird, muss man das formal logisch umdrehen und dann sieht es eben gerade anders aus. Dann heißt nämlich, dass wenn Christus auferstanden ist, dann gibt es auch eine Auferstehung der Toten. Und deshalb sagt dann eben auch Paulus, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Das heißt eben, weil Christus als Erster auferstanden ist, deshalb gibt es auch eine Auferstehung der Toten. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, muss man auch nicht unbedingt verstehen, aber ab und zu, wenn man sich noch ein bisschen tiefer interessiert für die Theologie, dann ist das eben auch sehr interessant, welcher Theologe eben da eben ein bisschen falsch liegt. Einfach nur so nochmals noch mehr ganz nebenbei, zum Beispiel gerade eben bei dieser Stelle, die kommentiert auch Kardinal Ratzinger und er liegt natürlich eben nicht daneben, sondern eben goldrichtig, so wie auch der heilige Thomas von Aquin eben diese Stelle richtig deutet. Und vielleicht noch, sagen wir auch so, man sagt das je nachdem auch mit einem Lächeln, der Hans Küng, der liegt dann eben voll daneben.
Die nächsten Punkte haben eine neue Kapitelüberschrift. Es ist das Kapitel sozusagen unter Kapitel die Auferstehung Christi und unsere Auferstehung betrachtend. Und da ist wieder ein Unterpunkt. Die nächsten Punkte sind dann übertitelt mit die allmähliche Offenbarung der Auferstehung. Und wir machen weiter auf Seite 285 mit Punkt 992. Gott hat seinem Volk die Auferstehung von den Toten Schritt für Schritt geoffenbart. Die Hoffnung auf die leibliche Auferstehung der Toten setzte sich durch als eine Folgerung aus dem Glauben an einen Gott, der den ganzen Menschen, Seele und Leib erschaffen hat. Auch hält der Schöpfer des Himmels und der Erde an seinem Bund mit Abraham und dessen Nachkommenschaft treu fest. Im Blick auf diese beiden Gegebenheiten beginnt sich der Glaube an die Auferstehung zu äußern. In ihrem Martyrium bekennen die Makkabäer, der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben.
Wir haben das schon bei anderen Themen gesehen, die allmähliche Offenbarung oder die schrittweise Offenbarung des Glaubens. Das heißt eben, weil Gott ein geschickter Pädagoge ist, weil er den Menschen nicht überfordern möchte, sondern nur fördern und fordern. Deshalb geht Gott eben ganz langsam vorwärts, eben schrittweise. Und hier sind insgesamt in diesen nächsten, auch im nächsten Punkt insgesamt eben so 5 Schritte auch angetönt. So der erste Schritt ist eben die Folgerung aus dem Glauben an einen Gott, der den ganzen Menschen Seele und Leib erschaffen hat. Also die Überlegung, wenn Gott uns Menschen erschaffen hat, wenn er uns eine Seele geschenkt hat, wenn er uns einen Leib geschenkt hat, wenn beides eben von Gott erschaffen wurde, dann kann das nicht einfach so verloren sein. Dann, wenn er uns so wunderbar erschaffen hat und wenn wir ja unseren Leib betrachten, nur zum Beispiel das menschliche Auge, wie genial das eben auch erschaffen ist, einfach, und dass das dann einfach der, ja, für nichts irgendwie ist, dann eben nur schon von dieser Überlegung her ist so ein erster Schritt, dass Gott, wenn er den ganzen Menschen erschaffen hat, Leib und Seele, dass er dann auch den ganzen Menschen zum Heil bestimmt hat. Dann auch, wie es zum Beispiel dann auch Jesus sagt, der Gott Abrahams, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und er hält an diesem Bund mit Abraham und der Nachkommenschaft fest. Eben er rettet auch den Isaak aus der Hand des Abraham oder eben Abraham hätte ja Isaak aufopfern sollen und er hat dies auch, so deuten es die Kirchenväter, getan an Gott, der die Macht hat, sogar eben von den Toten wieder zum Leben zu erwecken. Also auch ein weiterer Schritt, wo wir sehen, dass die Menschen glauben, ja, Gott schenkt eben auch die Auferstehung des Leibes. Oder so wie Jesus sagt den Sadduzäern, eben Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern ein Gott von Lebenden. Eben wenn es heißt, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Eben wenn er deren Gott ist, dann müssen die leben, denn eben Gott ist ein Gott der Lebenden. Und dann sicher eines der schönsten Zeugnisse des Alten Bundes, die beiden Makkabäer-Bücher, eben das zitiert wird hier ein Abschnitt auch aus dem Martyrium dieser 7 Söhne, die an einem Tag der Mutter entrissen werden, eben gemartert werden und die ein wunderbares Zeugnis auch für die Auferstehung ablegen. Die glauben eben zum Beispiel, der eine streckt die Zunge heraus, als sie gefordert werden, sagt, ich schenke meine Zunge gerne, du kannst meinen Leib haben, denn ich bin mir bewusst, Gott wird mir dann bei der Auferstehung der Toten wieder einen neuen, noch viel schöneren Leib schenken. Ich opfere nicht, denn eben dann würde ich ganz bestimmt auch den Leib verlieren, denn ich schenke lieber meinen Leib jetzt hin und erhalte ihn dann zurück bei der Auferstehung des Leibes.
Ihr Gedanke wird weiter ausgeführt. Die Pharisäer und viele Zeitgenossen des Herrn hatten die Hoffnung auf die Auferstehung. Jesus lehrt diese nachdrücklich, denn Sadduzäern, die sie leugnen, erwidert er, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Der Glaube an die Auferstehung der Toten beruht auf dem Glauben, dass Gott nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden ist.
Hier haben wir so die 4. und 5. Andeutung. Eben die Pharisäer und mit ihnen viele Zeitgenossen hatten wirklich eben die Hoffnung auf die Auferstehung. Ganz im Gegensatz der nächste Schritt zu den Sadduzäern. Die glaubten nämlich eben gerade nicht an die Auferstehung und auch nicht an die Engel, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Und Jesus sagt ihnen ganz deutlich, ihr irrt euch. Eben das, was ihr glaubt, ist falsch, ist ein Irrtum, ist nicht der wahre Glauben. Und er zitiert eben das, was wir auch vorhin gesehen haben, denn Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Eben er ist der Gott des Lebens, er ist die Quelle des Lebens. Er möchte, dass alle zu dieser Quelle auch des Lebens kommen. Deshalb ist es ja dann eben auch so schade, wenn wir uns selber verschließen und uns von der Quelle des Lebens von Gott abwenden und lieber den Tod haben oder lieber scheinbar das Leben haben oder wie es in einem Kirchenlied auch heißt, eben die sich betrügen mit dem Schein, die zwar eben leben, aber die da sind und doch nicht leben. Dann heißt es eben auch, dass wir allen Zeugnis geben, dass wir diesen Menschen auch helfen, wieder die Quelle des Lebens zu erlangen, zu finden, sie wieder auf Gott auszurichten, damit sie eben schon in diesem Leben auch diese Fülle des Lebens im Herzen haben können und dann hoffentlich dann auch in der Ewigkeit.
Jesus bindet den Glauben an die Auferstehung an seine Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus selbst wird am letzten Tag jene auferwecken, die an ihn geglaubt, die seinen Leib gegessen und sein Blut getrunken haben. Er gibt schon in seinem irdischen Leben ein Zeichen und eine Gewähr dafür, indem er einzelne Tote auferweckt und dadurch seine eigene Auferstehung ankündigt, die jedoch einer anderen Ordnung angehören wird. Von diesem einzigartigen Ereignis spricht er als vom Zeichen des Propheten Jona, dem Zeichen des Tempels. Er kündigt an, er werde getötet werden, aber am dritten Tag danach auferstehen.
Ja, Jesus schenkt, eben Jesus ist dann logischerweise das Zeichen, oder er selber sagt eben von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er gibt Zeichen, dass er eben, dass das wirklich stimmt, schon in seinem irdischen Leben. Er erweckt einzelne Tote wieder zum Leben, so zum Beispiel die Tochter des Jairus oder vor allem dann auch Lazarus. Denn bei Lazarus eben ist, man könnte sagen, für einen Juden über alle Zweifel erhaben, dass der wirklich gestorben ist. Bei den anderen, die sind oder die der Sohn der Witwe zum Beispiel, kann man sagen, ja gut, die haben sich nur tot gestellt oder sind irgend so in eine Totenstarre, so einen Scheintod eingetreten. Aber beim Lazarus ist es garantiert, wenn er eben schon 4 Tage im Grab lag, da beginnt für einen Juden ganz bestimmt schon eben nach dem dritten Tag oder eben am vierten Tag die Verwesung. Und Martha sagt es ja auch, aber er riecht schon, eben die Verwesung hat schon eingesetzt. Also da gibt es nichts irgendwie zu deuten oder zu sagen, der war nicht wirklich tot. Der war wirklich tot und Jesus zeigt so, dass er wirklich die Auferstehung und das Leben ist, indem er Lazarus eben vom Tod erweckt und wieder ins Leben zurückruft. Und dann natürlich eben das Zeichen, der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist, seine eigene Auferstehung. Und hier heißt es, diese Auferstehung, die jedoch einer anderen Ordnung angehören wird. Denn alle jene, die Jesus wieder zum Leben erweckt hat, sind ja wieder gestorben. Sie kamen zurück ins Leben, aber starben danach auch irgendwann einmal wieder. Je nachdem, wenn man die Kinder im Religionsunterricht fragt, ja, eben so nach der Bedeutung der Auferstehung, dann wissen sie das noch. Und dann wird es dann aber interessant, wenn man fragt, ja, wie lange hat dann Jesus noch gelebt, nachdem er auferstanden ist? Und da ist meistens so von 1 bis 1000 oder 10.000 Jahre ungefähr so die Schätzung der Kinder. Aber eben das Wunderbare ist, Jesus ist eben nicht mehr gestorben. Er hat eben, deshalb gehört es einer anderen Ordnung an, denn Jesus lebt, er stirbt nicht mehr, so singen wir es auch vielfach in der Osterzeit. Er hat eben schon den verherrlichten Leib, er ist schon in die Ewigkeit eingegangen. Er zeigt sich schon so, wie auch wir dann einmal am Ende eben bei der Auferstehung der Toten sein werden. Er nimmt das eigentlich schon vorweg, eben er ist schon in diese Ewigkeit eingetreten. Sein Leib nimmt schon an der ewigen Verherrlichung teil, ist schon der Auferstehungsleib.
Zeuge Christi sein heißt Zeuge seiner Auferstehung sein, mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Die christliche Auferstehungshoffnung ist ganz durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus geprägt. Wir werden gleich ihm, mit ihm und durch ihn auferstehen.
Ja, dieser Textabschnitt aus der Apostelgeschichte, einer eben, der von Anfang an mit ihm zusammen war, eben muss Zeuge seiner Auferstehung sein. Das war auch eben das Kriterium für den Ersatz für Judas, der verloren gegangen ist. Er muss Zeuge seiner Auferstehung sein. Für die Apostel ist das ein besonderes Kriterium. In geistiger Art und Weise dürfen auch wir Zeuge der Auferstehung Christi sein. Insofern wir nämlich durch unser Leben bezeugen sollen, dass Jesus lebt. Eben dass auch wir, wie es hier heißt, durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus geprägt sind. Das heißt, dass wir wirklich ein christliches Leben führen, das von der Auferstehung Christi geprägt ist. Das heißt, dass wir eben das lebendige Wort Gottes in die Tat umzusetzen versuchen, dass wir dem Auferstandenen in dem Sakrament des Altares wirklich begegnet sind, dass unser Leben bezeugt, ja, ich bin wirklich den Begierden der Welt gestorben, der alte Mensch mit seinen Begierden und Sünden lebt in mir nicht mehr, der ist gestorben, eben den habe ich ertränkt in der Taufe, der wurde eben in der Taufe wirklich begraben, aber ich bin auch auferstanden mit Christus. Er lebt in mir und er lebt durch mich und ich lebe auch durch den auferstandenen Christus. Das müssten eigentlich die Menschen um uns merken, dass wir eben wirklich mit Christus gestorben und auferstanden sind, dass auch wir so Zeugen seiner Auferstehung werden. Gewiss keine einfache Aufgabe, aber eine wichtige, die wichtigste Aufgabe eigentlich in unserem Leben, mit Christus zu leben, als auferstandene Menschen zu leben, für das Böse gestorben sein, für Christus leben.
Der letzte Punkt in diesem Unterkapitel lautet: Der christliche Auferstehungsglaube ist von Anfang an auf Unverständnis und Widerstand gestoßen. Der christliche Glaube stößt in keinem Punkt auf mehr Widerspruch als in Bezug auf die Auferstehung des Fleisches, sagt Augustinus. Man nimmt allgemein an, dass das Leben der menschlichen Person nach dem Tod geistig weitergeht. Wie kann man aber glauben, dass dieser so offensichtlich sterbliche Leib zum ewigen Leben auferstehen wird?
Ja, es ist gemäß der Vernunft, wenn man allgemein annimmt, dass das Leben der menschlichen Person nach dem Tod geistig weitergeht, dass, weil wir eben Individuen sind, weil wir ganz besonders sind, dass das irgendwie weitergeht. Das ist gemäß der Vernunft und eigentlich jeder vernünftige Mensch sollte mindestens zu diesem Schluss kommen. Wir wissen aber auch, es steht zwar so schön, man nimmt allgemein an, ich weiß nicht, wie das in Ihrer Umgebung ist, aber da könnten wir vielleicht nicht, jeder von uns könnte sagen, ja, in meiner Umgebung ist das auch ganz klar, dass allgemein angenommen wird, dass das Leben der menschlichen Person nach dem Tod geistig weitergeht. Vielleicht, wenn man irgendwie an die Reinkarnation glaubt, ja gut, dann geht eben, glaubt man schon, dass es irgendwie weitergeht, aber eben auf eine ganz falsche Art und Weise. Für viele heute geht es dann eben nicht weiter, nicht einmal so weit kommen, die einen Leute, leider. Aber noch viel schwieriger ist dann eben, wie es hier heißt, wie kann man aber glauben, dass dieser so offensichtlich sterbliche Leib zum ewigen Leben auferstehen wird, dass wir eben in diesem so schwachen, so hinfälligen, so sterblichen Leib, dass der wieder auferstehen soll, dass der auch berufen ist zur Ewigkeit, das stößt je nachdem auf Widerstand. Eben, man bastelt sich viele andere Lehren, wie eben diese Wiedergeburt, die Reinkarnation oder sonstige komische Lehren zusammen, weil das schwierig ist anzunehmen, schwierig ist zu glauben, wenn wir auch auf unseren eigenen schwachen Leib schauen, dass der einmal auferstehen soll, dass der auch in Ewigkeit leben soll. Sich das vorzustellen, das ist eben gar nicht so einfach. Das zu glauben, das zu wahr zu haben, das fällt uns selber vielleicht auch je nachdem schwer, dass wir denken, mit diesem Leib werde ich einmal die Ewigkeit verbringen. Das vorzustellen, wie das sein wird, genau, das fällt uns noch relativ schwer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Katechismus, heute mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Wir betrachten das Glaubensbekenntnis, sind im Artikel 11 gelandet. Ich glaube, die Auferstehung der Toten waren bislang im ersten Kapitel. Die Auferstehung Christi und unsere Auferstehung betrachten nun einen neuen Unterpunkt, der die nächsten Punkte übertitelt. Wir sind mittlerweile somit auf Seite 286 und gehen nun weiter in den Punkt 997, der die Überschrift betrifft. Wie werden die Toten auferstehen? Was heißt auferstehen? Im Tod, bei der Trennung der Seele vom Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wiedervereinigt wird. In seiner Allmacht wird Gott unserem Leib dann endgültig das unvergängliche Leben geben, indem er ihn Kraft der Auferstehung Jesu wieder mit unserer Seele vereint.
In diesen folgenden Punkten, in diesem Abschnitt, werden eigentlich ganz konkrete Fragen behandelt. Wir haben viele schon auch ein wenig angetönt. Zuerst wird gesagt, was heißt denn überhaupt Auferstehen? Und dann wird gesagt, zuerst was der Tod ist, nämlich die Trennung von Seele und Leib. Bei unserem Tod trennt sich die Seele vom Leib. Der Leib wird beerdigt und verwest, zerfällt. Die Seele, weil sie geistig ist, bleibt sie bestehen, die verwest nicht, die wird, wenn wir auch später sehen, dann den Lohn eben empfangen. Entweder wird sie, je nachdem, direkt in den Himmel gehen, wenn sie in der Heiligkeit, in der Vollkommenheit der Liebe verstorben ist, oder je nachdem wird sie noch geläutert werden im Purgatorium, im Fegfeuer, oder sie wird sich trennen, auf ewig von Gott trennen und wird dann eben verloren gehen, wird in die Hölle, wie wir sie diesen Zustand, diesen Ort, diese Ort der Trennung von Gott nennen. Und dann wartet die Seele, bis sie wieder vereint wird. Eben am Ende, am letzten Tag, am Ende der Zeit, das wird Leib und Seele wieder vereint werden.
Wer wird auferstehen? Alle Menschen, die gestorben sind, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht.
Paulus sagt das dann sehr deutlich in seinen Briefen. Hier ist es Jesus selber im Johannesevangelium, eben dass alle auferstehen werden. Also nicht nur die gerettet sind, sondern alle. Aber in unterschiedlicher Art und Weise, eben die, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, zum ewigen Leben, auch mit ihrem Leib, aber eben auch die, die das Böse getan haben, die sich von Gott abgewandt haben, die sich geweigert haben, Gott als ihren Herrn anzuerkennen, sie werden zum Gericht auferstehen, eben nicht zum ewigen Leben.
Hören wir weiter im Punkt 999. Wie? Christus ist mit seinem eigenen Leib auferstanden. Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Aber er ist nicht in das irdische Leben zurückgekehrt. Desgleichen werden in ihm alle mit ihrem eigenen Leibern auferstehen, die sie jetzt tragen. Der Leib wird aber in die Gestalt eines verherrlichten Leibes verwandelt werden, in einen überirdischen Leib. Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage. Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichem bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit.
Eben wie werden wir auferstehen oder mit was für einem Leib werden wir auferstehen? Es ist unser eigener Leib, das heißt genau den wir jetzt haben. Natürlich ohne Schmerzen, ohne Makel, eben auch der Leib nimmt an der Vollkommenheit Gottes teil. Er wird eben verherrlicht sein, wenn unsere Seele auch verherrlicht, gerettet ist. So wie Jesus eben auch sich den Aposteln gezeigt hat und gesagt hat, ich bin es selbst. Eben deshalb hat er ihnen ja auch die Wunden gezeigt, damit sie merken, genau dieser selbe Leib, den die Juden respektive die Römer gekreuzigt haben, eben an Händen und Füßen und an der Seite durchbohrt haben, genau diesen selben Leib hat Jesus auferweckt. Mit diesem Leib ist er auferstanden, eben es ist der Leib, genau der gleiche Leib, den er vor seinem Tod oder vor seiner Auferstehung hatte, nicht irgendein anderer Leib, sicher eben in verherrlichter Art und Weise. Und so werden auch wir mit unserem Leib auferstehen, eben mit dem, den wir jetzt haben, aber bestimmt eben, wir müssen keine Angst haben, dass wir denken, dann muss ich ja den Leib, den ich vielleicht jetzt schon nicht so ganz gern habe oder ich hätte vielleicht lieber einen anderen, einen schöneren oder einen dünneren oder einen dickeren Leib, muss ich den auch noch dann die ganze Ewigkeit mit mir herumtragen. Diese Sorgen müssen wir uns nicht machen, denn es ist dann eben ein verherrlichter Leib, ein wunderbarer Leib, ein vollkommener Leib, eben so, wie er nicht vollkommener sein könnte. Wir werden also in der Ewigkeit bestimmt nicht enttäuscht werden oder betrübt werden oder eben so, wie wir es, je nachdem hier auf Erden sind, eifersüchtig und neidisch sein auf die anderen, sondern ganz im Gegenteil.
Dieses Wie übersteigt unsere Vorstellung und unser Verstehen. Es ist uns nur im Glauben zugänglich. Der Empfang der Eucharistie gibt uns aber schon eine Vorahnung von der Verklärung unseres Leibes durch Christus. Wie das von der Erde stammende Brot, wenn es die Anrufung Gottes empfängt, nicht mehr gewöhnliches Brot ist, sondern die Eucharistie, die aus zwei Elementen, einem irdischen und einem himmlischen, besteht, so gehören auch unsere Leiber, wenn sie die Eucharistie empfangen, nicht mehr der Verweslichkeit an, sondern haben die Hoffnung auf Auferstehung.
Die Eucharistie wird ja auch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit genannt. Jesus selber sagt ja auch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn wir können uns eben auch die Überlegung machen, wenn wir den Leib Christi empfangen, dann berührt er unseren Leib, dann kommt er in unseren Leib, dann kann dieser Leib doch nicht einfach irgendwie nutzlos oder wertlos sein, dass Gott unseren Leib eigentlich so sehr ehrt, dass er selber eben mit Fleisch und Blut unseren eigenen Leib berührt und in geistiger Art und Weise eben nährt. Und so eben wie auch die Hostie, das Brot und Wein verwandelt werden in Leib und Blut Christi, so sagt der heilige Irenaeus, dessen Zitat wir gehört haben, eben dass auch unser Leib in ähnlicher Art und Weise dann eben auch ganz verwandelt wird, dass er ganz neu sein wird, eben dass wir uns das halt einfach nicht gut richtig vorstellen können, wie das genau dann sein wird, wenn unser Leib einmal eben auch verklärt wird. Man kann auch sagen, ja, wir dürfen uns sicher einfach freuen darauf, wie das genau sein wird, wissen wir jetzt nicht, aber Gott wird uns bestimmt nicht enttäuschen, denn er hat eben in seinem Leib all das gelitten, damit wir eben auferstehen können, der Seele nach, aber auch unserem Leibe nach.
Der letzte Punkt in diesem Unterkapitel heißt wann? Endgültig am letzten Tag, am Ende der Welt. Die Auferstehung der Toten ist nämlich eng mit der Wiederkunft Christi verbunden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen.
Wann genau dieses Ende der Welt, der letzte Tag sein wird, das wissen wir nicht. Das hat Jesus uns auch gesagt, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen, die der Vater seiner Allmacht festgelegt hat. Wir wissen aber, dass unsere Welt vergänglich ist, dass sie irgendwann einmal eben umgestaltet werden wird, wie Jesus sagt, wenn der neue Himmel und die neue Erde geschaffen wird. Wann genau eben das sein wird, wissen wir nicht, aber wir wissen, so hat Jesus uns gesagt, eben dann wird auch die Auferstehung unseres Leibes sein. Dann, am letzten Tag, am Ende der Welt, wird unser Leib sich wieder mit der Seele vereinigen.
Die nächsten Punkte haben wieder eine Überschrift mit Christus auferstanden. Wir sind jetzt auf der Seite 287 angelangt und machen nun weiter mit dem Punkt 1002. Christus wird uns am letzten Tag auferwecken. Andererseits sind wir aber schon in gewisser Weise mit Christus auferstanden. Durch den Heiligen Geist ist das christliche Leben schon jetzt auf Erden eine Teilhabe am Tod und an der Auferstehung Christi. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
Es ist also nicht so, dass wir einfach so vertröstet werden, wie das gewisse Leute uns ja immer wieder ein bisschen vorwerfen. Ja, eben, ihr seid ja schon zu bedauern, ihr werdet einfach abgespeist, dass es dann heißt, ja, in der Ewigkeit ist alles viel besser, deshalb ist ja nicht so schlimm, wenn ihr jetzt schon leidet. Das ist nicht der Fall, denn es ist gerade umgekehrt, eben. Obwohl wir zwar die Vollendung, die Fülle der Freude und des Lebens dann in der Ewigkeit erwarten, haben wir schon jetzt Anteil daran. Denken wir nur daran, welche Freude, welche tiefe innere Freude wir genießen dürfen, wenn wir gut beichten, wenn wir die heilige Kommunion empfangen, wenn wir wirklich gut beten, das heißt, wenn wir eins werden mit Christus im Gebet, in seiner Liebe, dann ist doch das auch schon so ein Stück weit eben Himmel auf Erden oder bei vielen anderen Gelegenheiten, auch wenn wir schon ein bisschen etwas verkosten dürfen, eben schon eine Vorahnung haben von dem, was uns einst in Fülle erwarten wird. Das dürfen wir schon jetzt genießen, auch wenn wir uns bewusst sind, eben die ganze Fülle wird uns dann erst in der Ewigkeit zuteil, aber so sind wir geistigerweise schon auferstanden mit Christus eben so, haben wir ja je nachdem auch eben das Gefühl, dass wir schon im siebten Himmel sind, wie wir je nachdem sagen, wenn wir eben überglücklich sind, wenn unser Leib dann auch in gewisser Art und Weise an dieser Glücklichkeit, Glückseligkeit teilhat.
Die Gläubigen sind durch die Taufe mit Christus vereint und haben deshalb schon jetzt wirklich Anteil am himmlischen Leben des auferweckten Christus. Dieses Leben bleibt aber mit Christus verborgen in Gott. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Als in der Eucharistie mit seinem Leib Genährte, gehören wir schon dem Leib Christi an. Wenn wir am letzten Tag auferstehen, werden wir auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
Ja, dieses Leben, dieser Anteil an der Auferstehung Christi ist eben, wie es hier heißt, mit Christus verborgen in Gott. Das heißt, wir sehen von außen im Normalfall nicht, ob jemand im Stand der Gnade in der Freundschaft Gottes ist. Das können wir je nachdem vielleicht ein bisschen erahnen von dem, was jemand sagt, wie sich jemand verhält. Aber wie es in seinem Herzen aussieht, das sehen wir von außen nicht. Eben dieses Leben ist verborgen mit Gott. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Ein Geheimnis ist eben gerade eine verborgene Wirklichkeit. Das heißt, nicht deshalb, weil wir es nicht sehen, ist es nicht da. Aber es ist wirklich da. Es ist eine Wirklichkeit, die aber verborgen ist. Das ist eben ein Geheimnis unseres Glaubens, dass wir schon an der Ewigkeit, an der Auferstehung Christi Anteil erhalten. Das macht es für uns ja je nachdem auch ein wenig schwieriger, weil wir eben dieses Leben Christi nicht sehen, weil wir Christus mit den leiblichen Augen nicht sehen, gerade zum Beispiel auch in der Eucharistie, beim Gebet vor dem Tabernakel im Normalfall nicht. Wir sehen Christus nicht, oftmals spüren wir auch nichts, aber dennoch ist er da, dennoch ist es eben eine Wirklichkeit des Glaubens, ein Geheimnis des Glaubens. Es ist eben verborgen in Gott und wir wollen das eben mit gläubigem Herzen, diese Geheimnisse erfassen, dass wir uns bewusst sind, auch wenn ich nicht sehe, auch wenn ich nicht spüre und fühle, dennoch ist es wahr.
Betrachten wir als letztes noch den nächsten Punkt, der Punkt 1004 auf der Seite 288. Im Harren auf diesen Tag haben Leib und Seele der Gläubigen schon jetzt Teil an der Würde, Christus anzugehören. Deswegen sollen wir unseren Leib in Ehren halten, aber auch den Leib anderer, besonders der Leidenden. Der Leib ist da für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns erwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Ihr gehört nicht euch selbst, verherrlicht also Gott in eurem Leib.
Ja, den Leib in Ehren halten, das sollen wir tun oder das können wir vielleicht auch lernen, wenn wir an einer Beerdigung sind. Gerade bei einer Beerdigung wird der Leib sehr geehrt. Er wird sogar mit Weihrauch inzensiert, also beweihräuchert. Und Weihrauch ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und mit dem Beweihräuchern des Leibes, des toten Leibes, möchte man eben andeuten, der Leib ist wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes. Man spricht dazu ja auch, dein Leib war ein Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb beerdigen wir den Leib ja auch, da wir glauben, ebenso wie das Korn in die Erde fällt, wie Christus gesagt hat, und eben sein Leben hingibt für das neue Leben, so glauben wir auch, dass dieser Leib eben dann am Ende der Zeit wieder auferstehen wird. Deshalb ehren wir ja auch den Leib nicht nur der Toten, von da können wir uns vielleicht das wieder eben auch neu bewusst werden, sondern auch den Leib der Lebenden, wie es hier heißt, besonders der Leidenden, denn sie sind Christus, dem Leidenden, Christus, dem Gekreuzigten, eben auch ganz ähnlich. Bei der Spendung der Krankensalbung heißt es eben auch bei einigen Fürbitten, erkenne das Bild deines gekreuzigten Sohnes, deines leidenden Sohnes in diesem leidenden Menschen. Eben wir sind wirklich Tempel des Heiligen Geistes, unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, eben wo Gott wirklich darin wohnt, wo das Gute darin wohnt. Und vielleicht eben gerade in der Fastenzeit ist ab und zu auch wieder eine Tempelreinigung nötig. Das ist ja auch dann das Evangelium vom nächsten Sonntag, dass wir das Böse, das Gemeine, das Sündhafte hinaus werfen aus unserem Leib, weil es eben auch in unserem Leib nichts zu suchen hat. Das ist eine wunderbare Aufgabe, nicht nur in der Fastenzeit, da ganz besonders, sondern auch für unser ganzes Leben, dass wir wirklich eben diesen Tempel des Heiligen Geistes darstellen und auch sind.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, dass Sie uns heute wieder den Katechismus so ausgelegt haben und gerade auch dieses schwierige Kapitel, den Artikel 11, die Auferstehung der Toten, uns so nahe gebracht haben. Herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich zum Beispiel eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Der ist heute noch bis 18 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können auch unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, müssen Sie eingeben, und dort finden Sie diese Sendung als Podcast. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie wie immer zum Abschluss einer Katechismus-Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, sicher, wir wollen den Segen Gottes erbitten, dass wir uns wieder neu eben bewusst werden, dass Gott uns zum Heil berufen hat, nicht nur der Seele nach, sondern auch dem Leibe nach, dass unser Tempel wirklich, dass unser Leib wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist und immer mehr werden soll, dass uns die Mutter Gottes dabei helfe. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, reinige und geleite euch durchs ganze Leben der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und auf Wiederhören. Auch auf Wiederhören sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Claudia Kundrun.